siehe, ich mache alles neu, da wird Sehnsucht wach. Es klingt ja an, dass es in unserem Leben Dinge gibt, die veraltet sind, die kaputt sind. Kennt ihr vielleicht aus eurem eigenen Leben oder wenn ihr in die Welt hineinschaut, dass ihr sagt, ja, es gibt einfach Dinge, die sind alt, die müssten mal erneuert werden. Es gibt Dinge, die sind kaputt, die müssten irgendwie repariert oder ausgetauscht werden. Die Sehnsucht nach Neuem ist an vielen Stellen in dieser Welt da und vielleicht ja auch in deinem Leben. Bevor ich jetzt ein bisschen in die Tiefe gehe, möchte ich gerne drei Beobachtungen euch mitteilen am Text selber und an dem ganzen Zusammenhang. Egon, haben wir die Präsentation? Dann könnte ich starten. Wenn nicht? Doch, sie ist da. Genau. Die erste Entdeckung. Es geht ja mit dem Wort siehe los. Ne? Ich glaube, Jutta, du hast das nicht gelesen. Ich befürchte, es ist in der Basisbibel nicht drin, dieses siehe. Und das ist nicht gut, weil dieses siehe ist wichtig. Siehe ist ein Signalwort. Jetzt wird es wichtig. Siehe, ich mache alles neu, ist die Unterschrift Gottes unter dem ganzen Abschnitt. Ich möchte nochmal Teilverse lesen, die wir eben schon gehört haben in der Lesung. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist schon mal wichtig, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Vom Thron her hörte ich eine starke Stimme. Jetzt wohnt Gott bei den Menschen. Er wird bei ihnen bleiben und sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott mit ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Dann sagte der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Ne, ihr merkt schon, dieser Satz ist wie ein Stempel, ist eine Zusammenfassung, ist eine Unterschrift Gottes. Siehe, ich mache alles neu und dieses Siehe ist wichtig. Guck hier drauf, das ist eine wichtige Markierung. Die zweite Beobachtung, ich mache alles neu, bedeutet nicht, ich repariere es irgendwie. Ja? Ich flicke was oder ich repariere es notdürftig, sondern ich ersetze es. Es gibt eine Neuschöpfung. Ich habe eben schon mal hingewiesen darauf, dass im ersten Vers steht, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Johannes knüpft an 1. Mose 1, wo es heißt, und Gott schuf Himmel und Erde. Er schafft etwas ganz Neues. Und auch hier, diese neue Welt Gottes ist eine Neuschöpfung. Er repariert das Alte nicht irgendwie, sondern es kommt etwas ganz, ganz Neues. Das ist die zweite wichtige Entdeckung. Und die dritte wichtige Entdeckung, da gucken wir jetzt wirklich doch mal ein bisschen näher auch in die Sprachgestalt. In Vers 5 heißt es ja, siehe, ich mache alles neu. Eigentlich gucken wir in die Zukunft. Es geht um Gottes neue Welt. Ja, wir gucken in die Zukunft. Aber das Verb machen ist in der Gegenwartsform im Präsens geschrieben. Gott sagt nicht, siehe, ich werde alles neu machen, sondern ich mache alles neu. Gott will damit sagen, ich bin heute schon der Gott, der erneuern kann. Ich bin heute schon der Gott, der Neues schaffen kann. Und es gibt einen Bibelvers bei Paulus, wo Paulus sagt, wenn jemand in Christus ist, so ist er schon heute eine neue Kreatur. Also heute beginnt das Neue und Gott wird es vollenden. Und darum werde ich gleich, wenn ich in die Zukunft gucke, wenn ich euch die neue Welt Gottes vorstelle, immer auch fragen, was bedeutet das für heute? Inwiefern scheint das in unser Leben heute hinein? Das sind die drei kurzen Vorbemerkungen zum Text selber und zu dem ganzen Zusammenhang. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Siehe, ich mache alles neu. Wir denken an die Ewigkeit, an Gottes neue Welt, an den Himmel, wie auch immer ihr das nennen wollt. Unser Problem ist, wie wollen wir uns denn diese neue Welt Gottes vorstellen? Sie ist so ganz anders. Man kann sie mit Menschenworten nicht beschreiben. Wie will man sie sich vorstellen? Wie will man sich auf etwas freuen, das man so gar nicht kennt? Wie will man Hoffnung schöpfen aus einer Perspektive, die komplett unbekannt ist? Und wie will man anderen Lust machen? Hey, da kommt was Tolles auf dich zu, wenn überhaupt nicht klar ist, wie das wird. In unserem Leben ist es oft so, dass sich Vorfreude einstellt, wenn wir an Erfahrungen anknüpfen können. Kurzes Beispiel, meine Frau und ich, wir werden am Karfreitag zur Markus-Passion in den Michel gehen. Und wir freuen uns darauf, weil wir Johann Sebastian Bachs Musik kennen, schätzen. Wir kennen die Johannes-Passion, wir kennen das Weihnachtsoratorium und wir ahnen, das wird richtig, richtig berührend, weil wir anknüpfen können. Bei der neuen Welt Gottes ist das schwierig. Ja, wie wird es im Himmel sein? Das ist so unsagbar anders. Woher soll da Freude kommen? Woher soll da Hoffnung kommen? Wie kann uns das wirklich beflügeln? Das ist ein Grundproblem. Und es ist auch so, in der Tat, dass diese neue Welt Gottes, der Himmel, nicht groß beschrieben wird. Es werden Bilder gebraucht, wenige Bilder. Aber in unserem Text begegnen uns zwei Wege, zwei Denkwege, wie wir uns die neue Welt Gottes vorstellen können. Und diese beiden Denkwege möchte ich euch kurz zeigen. Der erste Denkweg, und daran können wir gut anknüpfen, das Negative wird ausgeschlossen. Hier wird Negatives erwähnt, nämlich Tod, Traurigkeit, keine Klage, Quälerei. Und dann sagt der Text, all das wird es in Gottes neuer Welt nicht mehr geben. Also alles das, was uns belastet, all die Tränen, die wir weinen, weil wir hoffnungslos sind, weil wir einsam sind, all das wird es nicht mehr geben. Gott kommt mit einem riesengroßen Taschentuch, was für ein schönes Bild, und wischt unsere Tränen weg. Mit diesem Bild können viele was anfangen. Menschen, die Verlust kennen, die kennen, dass Beziehungen zerbrechen, die Grenzen kennen und Einschränkungen kennen. Diese Menschen schöpfen Hoffnung, wenn sie hören, all das wird es nicht mehr geben in Gottes neuer Welt. Also daran kann man in guter Weise anknüpfen und hat eine Ahnung, ja, all das, was mich heute quält und plagt in meinem Leben, all das wird in Gottes neuer Welt nicht mehr vorhanden sein. Aber die Frage ist, wie ist es positiv? Wie wird es denn sein? Was kann man denn über den Himmel sagen? Und da ist es so, dass es gibt ja volkstümliche Vorstellungen, die eigentlich keiner will. Ja? So auf der Wolke sitzen, jeder hat eine Harfe in der Hand oder ich werde ein Akkordeon in der Hand haben. Und alle singen Halleluja und so. Das ist doch nichts Erstrebenswertes. Das ist langweilig, ja? Eine Ewigkeit lang Halleluja singen oder so. Volkstümliche Vorstellungen vom Himmel, die sind nicht wirklich reizvoll, die sind nicht attraktiv und die geben keine wirkliche Lust auf diese Welt. Und die Frage ist, was ist es? Ich möchte euch drei Dinge vorstellen, die, glaube ich, konstitutiv sind für den Himmel, für die neue Welt Gottes, die sich auch in dem Text teilweise wiederfinden. Teilweise habe ich sie sonst aus der Bibel entwickelt. Genau, das erste ist, wenn ich in Gottes neue Welt komme, dann komme ich zu Jesus. Und das ist das Wichtigste und das Entscheidende. Ich habe mir früher oft gedacht, wenn ich einmal in den Himmel komme zu Gott, dann werde ich ihm Fragen stellen. Dann habe ich gesagt, warum hast du zugelassen das? Warum musste das so und so geschehen? Warum? Erklär mir doch mal deine Wege. Und dann bin ich auf einen Vers gestoßen aus dem Johannesevangelium, Johannes 16, wo Jesus sagt, ihr werdet mich wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Und an dem Tag, wenn wir voreinander stehen, werdet ihr mich nichts fragen. Ja, wenn ich vor Jesus stehe, dann wird er Antwort sein. Er wird genug sein. Ich muss ihn nicht fragen, wie das war mit mir und mit meinen Einschränkungen, weil er genügt. Er genügt. Er ist die Grundlage und die Mitte meines Glücks und meiner Erfüllung. Er allein. Und das wird unsere Freude sein, Jesus zu begegnen, Jesus zu treffen, in seiner Gegenwart zu sein. Es gibt einige Christen in der Geschichte, die haben das wirklich so verstanden. Zum Beispiel der Vater von Adolf Schlatter. Adolf Schlatter war ein Bibelausleger und Adolf Schlatter war am Sterbebett seines Vaters und wollte ihn trösten und hat gesagt, ja, In dem neuen Jerusalem, da wo du hingehst, da gibt es Perlen und da gibt es goldene Straßen und so. Und der Vater von Adolf Schlöder sagt, weg mit dem Plunder. Ich möchte am Hals Jesu hängen. Das ist meine Perspektive. Weg mit dem Plunder. Ja? Und Søren Kierkegaard, der große dänische Philosoph, ich hoffe, dass Christiane Tietz auch über ihn noch ein Buch schreibt, lieber Gerald. Søren Kierkegaard hat auf seinem Grabstein stehen, noch eine kleine Zeit, so ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. In Rosensälen darf ich ohn Unterbrechen in alle Ewigkeit mit Jesus sprechen. Das mit den Rosensälen ist blumig, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Kierkegaard bringt zum Ausdruck, ich darf in alle Ewigkeit mit Jesus sprechen. Das ist meine große Perspektive, das ist mein Glück. Und ich frage euch, oder ich frage jetzt, was bedeutet das für heute? Für heute bedeutet das, wenn dann Jesus die Mitte unseres Glücks ist, die Grundlage unserer Freude ist, dann macht es richtig viel Sinn, schon in dieser Welt alles zu investieren, in die Beziehung zu Jesus, die Beziehung zu Jesus zu pflegen, die Beziehung zu Jesus zu gestalten. Ob es in der persönlichen Stille ist, in der Gemeinschaft, im Abendmahl, es macht richtig viel Sinn, Lust zu haben auf Jesus schon hier. Und dann haben wir auch Lust auf Gottes neue Welt. Bei Paulus war das so. Ne? Paulus sagt mal im Philipperbrief, ich habe Lust auch zu sterben. Der war nicht lebensmüde, aber er hat gesagt, ich habe Lust zu sterben, weil dann bin ich bei Jesus. Ja? Und je intensiver unsere Beziehung zu Jesus ist, desto größer ist auch die Lust und die Freude auf den Himmel. Das Zweite ist, wenn ich in Gottes neue Welt komme, dann komme ich zu mir selbst. Dann komme ich zu mir selbst. Als ich noch jung war, gab es die Band Pur, die mochte ich, ja, Nina. So, und die Band Pur hat gesungen, endlich ich Zeit für mich. Und es ist eine große Sehnsucht, dass wir ich sein können, dass wir sein können, dass wir authentisch sein können, dass wir zu uns selber finden. Es ist eine große Sehnsucht, dass Menschen sich verwirklichen, dass Menschen im Frieden mit sich leben, dass Menschen ein Ja haben zu sich. Und vielleicht kennst du das auch, dass du sagst, ja, ich möchte gerne authentisch sein, ich möchte ich sein, ich möchte im Frieden mit mir leben. Aber wir machen auch die Erfahrung, dass das oft nicht gelingt, aus unterschiedlichen Gründen. Wir tragen Masken, wir spielen Rollen, wir müssen uns irgendwie anpassen, um unserer Umwelt gerecht zu werden, dem Ehepartner, den Kindern, dem Vorgesetzten. Wir spielen Rollen und tragen Masken und sind nicht immer authentisch. Wir machen die Erfahrung, dass wir geprägt worden sind in unserer Kindheit auf eine Weise vielleicht, die wir nicht wollten. Wir machen die Erfahrung, dass wir im Laufe unseres Lebens verletzt werden, dass es Blockaden gibt in unserem Leben, auf jeden Fall nicht, dass wir so sein können, wie wir wirklich gerne sind, wie wir wirklich gerne wären. Und hier wird uns versprochen, davon gehe ich aus, wenn ich in den Himmel komme, in die neue Welt Gottes komme, da wird nicht nur die Welt neu sein, auch ich werde neu sein. Gott hat eine Ahnung von mir, wie er sich mir vorgestellt hat, ohne meine Erkrankung, ohne Brüche, Risse, Prägungen, Blockaden, all das, was mir auch das Leben schwer macht. Und all das wird es dann nicht mehr geben. Ich werde zufrieden sein. Ich werde maximal zufrieden sein mit mir. Ich werde maximal im Frieden sein mit mir selbst. Ich werde heil sein. Ich werde heil sein. Und du darfst heil sein. Du darfst dich darauf freuen, dass du dann all das los wirst, was dich hier auf dieser Welt plagt und quält und blockiert. Aber was bedeutet das für unser Leben heute? Ich finde, weil das unsere Perspektive ist, dass wir im Himmel, dass wir in Gottes neuer Welt wirklich heil werden, darum dürfen wir schon heute mit Heilung rechnen. Und ich kenne das aus meinem Leben, wir kennen das aus unserem Leben, aus Beziehungen, die wir gerade so erleben, dass Dinge wirklich neu werden können durch Gott. Dass Dinge in uns wirklich heilen können, dass Dinge in uns zurechtkommen. Diese Erfahrung dürfen wir heute auch schon machen. Das geht nicht immer sofort. Das sind Wege, das sind Prozesse. Das können schmerzhafte Wege sein, schmerzhafte Prozesse, aber Veränderung, Erneuerung auch unseres Lebens ist hier schon möglich und dann in der Ewigkeit eben in voller Vollendung. Und das Dritte, wenn ich in Gottes neue Welt komme, dann komme ich zu meinen Schwestern und Brüdern. Den Himmel gibt es nicht alleine, ihr Lieben. Im Himmel gibt es, oder in der neuen Welt Gottes, sind viele Menschen. Die neue Welt Gottes ist bunt und sie ist anders. Sie wird vielfältig sein. Und da werden nicht nur Gemeinschaftsleute sein und nicht nur evangelische Christen sein. Das wird bunt, ja. Karl Barth, den ich so schätze, der wurde mal gefragt, Herr Professor, sehen wir im Himmel unsere Lieben wieder? Und der Professor Barth, ja, aber die anderen auch. So, ne? Im Himmel werden nicht nur die Menschen sein, die mir angenehm sind, die ich hier schon gemocht habe, es werden nicht nur die sind, die so fromm waren wie ich, da werden Menschen sein, die ganz anders ihren Glauben gelebt haben, die eine ganz andere Konfession hatten. Ja, wie ist das mit, im Jugendkreis am Freitag wollte mich ein Jugendlicher darauf festnageln, ob buddhistische Mönche definitiv in der Hölle landen. Buddhistische Mönche, landen die in der Hölle? Wenn ein Jugendlicher einen so fragt, ja, so, ich habe gesagt, ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Es kann doch sein, dass Gott buddhistische Mönche rettet, ja, das, also wer bin ich denn, um das festzulegen? Ich weiß nur, der Himmel wird bunt, der Himmel wird vielfältig sein. Und weil der Himmel vielfältig wird, darum sollten wir schon heute in der Vielfalt eine Chance sehen und keine Gefahr. Vielfalt ist eine Chance, dass wir Menschen unterschiedlich sind, unterschiedlich denken, unterschiedlich glauben, unterschiedliche Erfahrungen haben. Und das ist kein Problem, sondern das ist gut, weil es ist bereichernd. Es bereichert eine Gesellschaft, die vielfältig ist und die diese Vielfalt feiert und würdigt. Und darum mache ich auch Mut für heute schon, dass wir die Vielfalt auch schätzen, auch im Christentum, in den Kirchen. Ja, ich mag die Unterschiedlichkeit in den Konfessionen, zwischen auch den Gemeinden. Wir entdecken gerade, Gerhard hat es schon gesagt, die Freundschaft zur Christuskirche. Ich grüße Ehepaar Fiedler aus der Christuskirche, die eben kommen und sagten, Freunde besuchen sich doch, oder? Genau, so, die Vielfalt unter Gemeinden, unter Konfessionen, das ist einfach schön. Da mache ich Mut zu, auch bewusst anderes auszuprobieren, sich auf anderes einzulassen und auch bei anderen Christen, die einem unsympathisch sind, einfach nicht sagen, ja, die sind, der kann mir gestohlen bleiben, sondern einfach zu sagen, ja, der ist anders, ich finde ihn irgendwie komisch, aber der hat auch irgendwie echt Potenzial wahrscheinlich und Gott findet ihn cool und so. Ja, Mut zur Vielfalt schon heute, denn in der Ewigkeit wird Vielfalt pur sein. So, das, ich komme jetzt zum Schluss, weil wir müssen ja auch noch Abend, wir wollen ja noch Abendmahl feiern. Es gibt natürlich noch viel mehr, was man darüber sagen kann. Ich könnte euch auch noch viel mehr erzählen, aber das soll es erstmal gewesen sein. Siehe, ich mache alles neu, das ist Gottes Statement gegen den Weltuntergangsblues unserer Zeit. Am Ende steht nicht die große Katastrophe, das große Chaos, am Ende steht der Gott, der sagt, ich mache alles neu und ich beginne schon heute in deinem Leben damit. Du darfst schon heute meine erneuernde Kraft erfahren. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich mir, dass wir das immer wieder erleben in unserem persönlichen Leben und auch miteinander. Ja, siehe, ich mache alles neu. Amen.